Come together.
Das Generationengespräch. Gemeinsam mit jungen Menschen und SeniorInnen sprechen wir über die verschiedensten Themen.
Hallo und herzlich willkommen hier im Radio KJ bei einer Ausgabe Come Together. Wer es schon mal gehört hat, der weiß, dass wir uns hier unterhalten mit jungen und älteren Menschen zu einem bestimmten Thema. Und ihr habt gerade den Song Shake Your Hips gehört von Tom Schacka. Das hat auch eine Bewandtnis, denn neben mir sitzt der Volker Albold und du hast ja den Song gewünscht. Warum?
Ja, weil er gut ist. Nee, Tom wird zum nächsten Bluescafé hier spielen am 25. und auch am 26. Juli. Er ist hier nicht ganz unbekannt, hat voriges Jahr dieses legendäre Regenkonzert gegeben. Also es hat geregnet, währenddessen er gespielt hat, und war trotzdem gut. Und Tom ist ein toller Musiker, der schon lange dabei ist und einer der wenigen, die noch, wie soll ich sagen, die Energie haben, die Musik so rüberzubringen, wie man es jetzt gerade gehört hat. Das ist eine Live-Aufnahme gewesen.
Mhm. Also, wenn euch das gerade gefallen hat, also mir hat es sehr gut gefallen. Das war eine One-Man-Show von Tom Schacka, der, den ihr hier gehört habt, der hier bald in 14 Tagen ist das ungefähr, oder 3 Wochen?
Ja.
Ungefähr, in der Distelschenke auftreten wird, denn da sind wir auch gerade. Wir sitzen hier live in der Distelschenke, gucken schön auf den Jänzig auf der Insel. Da kommt gerade hier so ein Kleidflieger runter. Genau, können wir mal gucken, ob ihr den auch seht. Da wisst ihr, dass es live ist, und gucken den Leuten zu, die hier bewirtet werden. Das ist ganz gemütlich. Und wir haben uns gedacht, wir reden ein bisschen über Musik, aber nicht im Sinne von Musik machen, sondern eher, was gehört noch alles dazu, das hinter der Musik vielleicht auch. Musik muss organisiert werden, braucht Techniker, Programmleute, Booker, Agenten und so, die ganze Musikkonzerterie überhaupt erst aufrechterhalten. Ne? Was wäre denn auch ein Musiker ohne Auftritt? Und da habe ich noch als Gast eingeladen den Justus. Hallo, Justus Kott.
Hallo.
Vollen Namen nehmen. Du bist Veranstaltungstechniker dann im Kassa, ne?
Richtig.
Und der Volker ist Agent, Musikagent. Du vermittelst Künstler.
Ja.
Wollt ihr vielleicht einfach mal selber noch so 2, 3 Sachen über euch verlieren? Justus?
Ja, gerne. Ich bin 21 mittlerweile und bin jetzt am Ende vom 2. Lehrjahr in Casablanca. Mach da die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und ja, hab da anfangs auch noch sehr viel machen können. Es ist ein sehr guter Ort für so eine Ausbildung, weil es sehr vielseitig ist, sehr viel verschiedene Musik und sehr viel Möglichkeiten für die auszubildenden Personen. Aber dann kam Corona und deshalb machen wir jetzt gerade nicht mehr so viel, wie man ja auch mitbekommt in der Stadt. Aber haben jetzt mehr so Umbauten und Neuerungen in Anspruch genommen und das werdet ihr dann sehen, wenn ihr wieder ins Kassa könnt.
Neue Technik eingebaut.
Richtig.
Ah. Ja, Volker?
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin seit langer Zeit Booker, seit 30 Jahren etwa. Das heißt eigentlich schon ein bisschen eher. Ich habe das zu DDR-Zeiten schon mal gemacht. Da kamen mal 2 Freunde zu mir. Die haben gesagt, wir haben eine Bluesband gegründet. Und wir brauchen jemanden, der uns hilft mit Terminen. Und du hast doch ein Telefon. Und also ich kann
das
jetzt,
war
ne, die Geschichte
früher.
Ist. Ja. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Telefon. Ja doch, aber auf Arbeit. ist tatsächlich so zustande gekommen, dass ich dann für Feedback gearbeitet habe. Das war in der DDR eigentlich gar nicht so richtig erlaubt.
Hm.
Und da gab es die Künstler KGD, also Konzert- und Gastspieldirektion, die waren dann noch in den Bezirken und über die musste es laufen und naja, das wäre jetzt ein Thema für sich, wie das damals gelaufen ist, auch wie Preise ermittelt worden sind und lauter so ein Zeug, also abenteuerlich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Naja, in Wendezeiten kam dann ein Kollege aus Süddeutschland auf mich zu und irgendwie hatte sich mein Name bis zu ihm rumgesprochen und der hatte so amerikanische Musiker schon am Laufen und da habe ich gedacht, probierst du halt mal. Und den ersten wirklich internationalen Gig, den habe ich für Jena damals sogar organisiert fürs Kulturzentrum in Neulobeda. Das hat Carrie Bell gespielt. Und den Gig festgemacht habe ich mit einem Haufen Kleingeld und in einer Telefonzelle in Kala am 3. Oktober, also Einheits. Ja. Meine Frau hat damals gesagt, die hat damals begonnen, an meinem Verstand zu zweifeln, aber okay.
Mann.
Das ist damals so zustande gekommen und ja, seitdem bin ich als Booker in, ja, eigentlich in fast ganz Europa gewesen, außer in Skandinavien. Das hat sich komischerweise nicht ergeben. Mhm. Und eine sehr interessante Zeit. Also, ja. Und
klingt sehr spannend auf jeden Fall.
Ich hätte da nochmal eine Nachfrage. Hast du dann da einfach in Amerika angerufen bei Carrie Bell und hast gesagt, so, ja, wir hätten dich gern fürs Konzert, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, wie schon gesagt, mein Kollege aus Süddeutschland hatte eine Tour mit ihm. Der hat ihn auch vertreten und der war bei mir und hat gesagt, versuch doch mal und so. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, na okay, machst du mal das erste in Jena, weil da kenne ich mich halt aus. Und daraus haben sich dann nochmal viel mehr Dinge ergeben. Mit einigen, ich war dann noch ein paar Mal in den Staaten, habe mir auch einen Musiker dort vor Ort angeschaut. Da waren einige gute dabei und viele nicht so gute.
Wie überall, ja.
Ja, das scheint so zu sein. Und ja, ich habe dann auch für Festivals gearbeitet. Und Dresdner Blues Festival ist so bis heute meine große Liebe, jedenfalls wenn es um Festivals geht. Da haben wir sehr viele Leute geholt und das hat immer geringes Budget und viel draus gemacht.
Also hast du dann auch in der USA bei Festivals mitgewirkt oder in Deutschland bei Festivals?
Nee, in Deutschland, beziehungsweise so. in auch in Ungarn, Slowenien, Österreich, krass, ja. Schweiz, Frankreich.
Das klingt gut.
Und wie schon gesagt, außer Skandinavien, das ist ja irgendwie. In Polen habe ich sehr, sehr gern gearbeitet.
Das kann ich mir vorstellen.
In Wroclaw und ja.
Und wo warst du in der USA in was für Städten, so blues-technisch?
Na, ich war zuerst die erste Tour war Chicago, Memphis, Charleston und Austin, Texas.
Oh ja, das klingt gut.
Klassiker-Tour.
Ja, aber Chicago war ich zutiefst enttäuscht. Da ist so viel nur für Touristen gemacht gewesen, zu der Zeit schon.
Krass.
Da gab es schon ein paar ganz gute Sachen, aber vieles, was ganz flach war. Am besten hat es mir persönlich in Austin gefallen. Da gab es einen ganz berühmten Club, Anton's. Da habe ich tolle Musiker erlebt und tolle Bands. Und ja, also wie überall. Nicht überall, wo ein glanzvolles Label drauf ist, ist auch wirklich viel dahinter. Ne? Und manchmal entdeckt man Dinge, die ganz, ganz erstaunlich sind. Und das war dann in Austin der Fall.
Ich wusste, das hast du auch schon ein paar coole Acts erlebt als Techniker. Wie ist das so?
Ja, tatsächlich. Als ich angefangen habe, also ich habe tatsächlich schon ein bisschen früher im Kasse angefangen, weil der Tim hatte uns dann die Finde deine Szene-Veranstaltung übertragen. Mhm. Somit haben wir dann da so ein bisschen so Jugendbooking gemacht, kann man sagen. Mhm. Und das war dann immer so für die jüngeren Leute, also quasi U18 gedacht. Und da haben wir dann angefangen mit so einfach verschiedensten Genre-DJs, alles Mögliche. Und insofern, da war da halt schon mal so ein bisschen das erste Mal im Kasa sowas machen. Und da waren schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Und dann, als ich dann angefangen habe, habe ich halt einfach ein bisschen gemerkt, also da habe ich dann halt extrem viel Verschiedenes einfach kennengelernt. Das war ziemlich cool.
Musikgenre-mäßig,
ja,
oder was?
Mhm. Also davor halt sehr, habe ich halt noch nicht so vielseitig Musik kennengelernt oder auch gehört. Und dann habe ich da halt, ach, keine Ahnung, alles Mögliche, also viel auch so Metal-Zeug und aber Hip-Hop natürlich, auch neueren Hip-Hop, was ich davor auch nicht so mochte. Und auch ruhige Musik, also eher so Ambience und Wave, habe ich viel, so New Wave und Dark Wave und sowas habe ich viel dann gehört. Also nicht so live eher, weil das war dann schon nicht mehr die Zeit, aber von den Mitarbeiterinnen quasi. Viel so Sachen gehört. Und ja, da hat sich dann einfach mein musikalischer Horizont extrem geweitet. Und das war ist eine sehr gute Erfahrung bis jetzt. Und ja, was habe ich da so explizit?
Irgend so ein Act?
Ja, sehr krass fand ich eine chinesische Band, die war Wang Wen. Die,
ganz bekannt.
Nee, aber halt extrem krasse Mucke. Mhm. Also halt, kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Es ist schon sowas zwischen bisschen Doom und auch Metal und aber auch so ganz ruhig zwischendurch. Und auch coole Show halt auf der Bühne. Und das Death Row Fest ist auch immer sehr, sehr cool, weil das ist halt so ein kleines Mini-Festival in einem Tag. Mhm. Und da kommen dann aber auch so Metal und auch Wave und sowas. Und Hip-Hop-technisch, das ist natürlich die Boom Shakalaka, immer das Jenas Feinest auf jeden Fall, auch ja schon seit 1996.
Grüße an den Ollinger.
Grüße an Ollinger auf jeden Fall an der Stelle und an Tim Ludwig für die gute Technik. Genau, und da halt, also da, der hat halt ein paar amerikanische Acts rangeholt, so, wo ich auch dachte so, also so Blue and Exile oder Smith & Wesson, auch total Oldschool-Hip-Hop. Aus der USA halt einfach geholt und das war total flashig auf jeden Fall für mich.
Da sind wir wieder zurück live aus der Distelschenke mit den Gästen Volker und Justus sitze ich hier und wir unterhalten uns ein bisschen über Musik. Ich habe eine brennende Frage, wie fing das überhaupt an, dass ihr euch so für Musik und alles drumherum interessiert habt? Wisst, also Volker, bei dir ist es schon lange, lange her. Weißt du es noch?
Ich weiß das noch. Ja, ich hab das kürzlich mal für ein Buch auch aufgeschrieben. Ich bin eigentlich so erst mit 14 Jahren zur Musik gekommen. Also ich war noch familiär überhaupt nicht geprägt. Literatur ist so meine zweite Geschichte. Das ja, aber Musik überhaupt nicht. Und ich habe mir dann halt, ja gut, Beatles, Stones und sonst was angehört. Und irgendwann hing es mir aber zum Halse raus, ehrlich gesagt, weil es ist immer das Gleiche gewesen.
Geht das überhaupt bei den Bands?
Ja, nee, das sind tolle Bands. Ich mag die auch jetzt noch. Aber wenn du Tag und Nacht damit zugedröhnt wirst, ist irgendwann mal Schluss. Und dann habe ich Herrn Hendrix gehört und der ist bisher noch, also bis heute, einer meiner ganz großen Idole. Janis Joplin, Dylan. Und irgendwann habe ich dann aber auch festgestellt, John Mayall war damals auch dabei, dann habe ich so festgestellt, dass die ja im Grunde genommen, die hatten ja auch schon Vorbilder und so bin ich eigentlich so zum Blues gekommen, so Stück für Stück. Und Skip James war so einer der allerersten, der ist 1970 gestorben, aber die Musik, die ist unsterblich, das ist unglaublich, was die Leute gemacht haben. Und ja, wie schon gesagt, da bin ich Stück für Stück reingerutscht. Und ich muss sagen, es gibt Musiker, die ich oder Stücke, die ich jahrelang nicht höre, und wenn du sie so wieder auflegst, das ist wie gestern gewesen.
Ja. Bei dir, Justus?
Ja, bei mir tatsächlich wiederum so ein bisschen familiärer bedingt. Also durch meinen Vater ein bisschen natürlich, weil der auch im offenen Kanal gearbeitet hat zu der Zeit. Und deshalb natürlich permanent mit Musik betraut war. Und meine Brüder haben mir immer viel, weil die sind ein ganz Stück älter als ich, und da haben die mir immer viel so zugespielt. Mhm. Und da habe ich mich dann immer schnell dafür interessiert natürlich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und da kam dann so ein bisschen das Rhythmische, wo ich mich dann so für rhythmische Sachen interessiert habe. Habe dann leider aufgehört, das ärgere ich mich bis heute. weil es halt einfach echt eigentlich riesen Spaß macht. Und ja, dann hat mein Bruder halt im Kassa die Ausbildung damals gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Und dann war ich da halt so als 12-Jähriger oder so, dann halt da immer mal so mit im Kassa schon und hat mir da so Sachen gezeigt. Und dann fand ich das halt total cool damals schon. Und dann habe ich mich halt jetzt vor den drei Jahren entschieden, dass ich halt da auch die Ausbildung machen will. Und so kam ich dann ins Kassa auch quasi.
Vererbt quasi.
Zur Mucke auch, also genau.
Warum aber, also, du stehst so ein bisschen auf Hip-Hop, wie kam das? Weißt du es noch?
Ja, ja, vielleicht so ein bisschen auch durch dieses Rhythmische, weil Hip-Hop ja schon sehr rhythmisch ist im Vergleich zu ein bisschen anderen Musikrichtungen. Und Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, das ist eher wieder so ein Freundeskreis-Ding, weil meine Brüder jetzt nicht so mega mit Hip-Hop viel am Hut hatten, sondern dann, glaube ich, hat sich das in meinem Freundeskreis entwickelt, weil das ist ja auch gerade so eine Zeit so zwischen, so ab so den 80ern bis heute ist, wo halt einfach Hip-Hop so ganz groß im Kommen und jetzt ja auch ist eigentlich super im Trend ist. Also im Vergleich zu auch einer anderen Zeit ja auch nochmal viel anders, ganz anders im Trend ist. Mhm. Und deshalb, ich glaube einfach so aus der Richtung. Und Hip-Hop hat sich dann einfach gefestigt quasi. Aber aus dem Hip-Hop habe ich dann quasi gelernt, dass im Hip-Hop viel mehr steckt als nur Hip-Hop, sondern im Hip-Hop steckt halt Jazz und Funk und auch Blues und auch ganz weirde andere Mucke und 70er Psychedelic Rock zum Beispiel bin ich auch durch Hip-Hop drauf gekommen.
Und so, R&B und sowas auch.
Genau.
Ist ja auch so ein bisschen, ne? Volker, du magst Blues und Amerikaner im weitesten Sinne, amerikanische Musik und hast ja der Hip-Hop rausgewachsen sozusagen.
Genau.
Ich würde fast sagen, das ist auch so die letzte große Musikrichtung, die aus den USA kommt.
Ja. Sehe ich auch so. Gibt eine ganz gute CD von einem Blues-Label, Jazzu heißt das. Mhm. Die nennt sich Roots of Rap.
Mhm.
Und das sind Aufnahmen aus den 20er, 30er Jahren. Das ist hochinteressant. Manches hat man dann damals Talking Blues genannt. Mhm. Und so. Aber das sind wirklich die Wurzeln und das ist ein Bestandteil dieser ganzen Geschichte.
Sprechgesang und ja. So quasi. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ja. Das hat's ja, findet's ja auch so seine Wurzeln drin. Diesen Sprechgesang. Krass, ja. Ja.
wir sind immer noch in der Distelschenke. Der Volker und der Justus sind hier. Wir erzählen so ein bisschen über Musikbusiness im weitesten Sinne. Na, ich habe versucht, jetzt schon mal so ein bisschen herauszukitzeln hinter dem Mikrofon, ob man eine schöne Geschichte mal hören aus der Vergangenheit. Irgendwas, was dich berührt hat vielleicht, Volker, auf deinem langen Weg mit... Vor allen Dingen, es waren aber vor allen Dingen Bluesmusiker, die du betreut hast, oder?
Ja, meine Interessen gehen zwar wirklich auch weiter, aber ich habe mir, als ich begonnen habe mit dieser ganzen Angelegenheit, habe ich mir gesagt, vom Geschäft hast du erstmal überhaupt keine Ahnung, aber von der Musik. Und dann machst du erstmal das. Und dann habe ich immer mal versucht, ein paar andere Dinge noch zu machen. Da war ich aber relativ bekannt als Booker für Blues und das hat dann nicht so recht funktioniert. Und deswegen habe ich das dann erstmal sein lassen. Naja, und wirklich, wirklich Dinge, die mich sehr berührt haben, das war dieses Dresdner Blues Festival, von dem ich schon gesprochen habe.
Warum?
Naja, das war, also wir haben es von einem, ich will mal so sagen, von einem FDJ-Festival transportiert, ja. in ein richtiges Blues-Festival. Ne? Also das sind immer schon, die Engerlinge haben da immer mal wieder gespielt oder East Blues Experience auch, das sind auch gute Bands, keine Frage. Aber wir haben es dann eben wirklich ja auch versucht konzeptionell zu machen, so gut das Ganze ging, weil Problem war immer das Budget.
Mhm.
Und wenn ich so sehe, was wir da auf die Beine gestellt haben in den Jahren, das war schon beeindruckend. Und da sind noch Freundschaften geblieben. Leider ist das dann in Dresden vor Ort gestorben irgendwann mal. Das haben wir dann versucht, noch an einem anderen Ort in Dresden weiterzuführen. Das ging aber nicht. Naja, und dann war es das. Das ist halt schade. Ne? Dann habe ich lange Zeit auch für das WDR, nicht WDR, SWR Blues Festival.
Genau, bevor wir beim WDR sprechen, noch hat Justus
eine Frage. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, hast du eigentlich auch mal im Kasa, in den damals alten Varianten vielleicht noch, im Paradiescafé noch oder im Willengang, ob du da mal Veranstaltungen vielleicht gemacht hast? Das würde mich interessieren.
Nee, also Feedback hat da ein, zweimal gespielt, das weiß ich. Aber das ist damals, glaube ich, direkt über Alf gelaufen und so.
Ah, okay,
also,
ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Hatte mit mir nichts zu tun. Und
okay.
Ich habe das immer mal versucht, aber... interessant ist im Grunde genommen ja, dass ich in Jena über Jahre so gut wie gar nichts gemacht habe.
Ah, okay.
So meine, eigentlich, ich bin ja Kala, aber eigentlich ist ja Jena meine richtige Heimatstadt sozusagen. Und ich habe hier kaum eine Plattform gehabt. Ab und zu mal im Volkshaus was versucht. Ja gut, das hat nicht so richtig gepasst und... auch ganz früher mal in der Rose. Die wollten dann auch nicht mehr so richtig Blues und so. Und dass ich hier wieder zurückgekommen bin, das hängt wirklich mit diesem Blues-Café zusammen, was ursprünglich mal in Jena gegründet, dann aber beendet worden ist, dann 5,5 Jahre in Karlstadt stattgefunden hat, da ging es auch nicht mehr. Und jetzt bin ich seit 3,5 Jahren hier und freue mich sehr, weil das...
Aber wie war das denn? Ich habe plus, verbinde ich irgendwie tatsächlich so ein bisschen mit deiner Generation, Volker. Also gehören ja meine Eltern auch dazu.
Ja, ja.
Und ich hatte mal das Gefühl, das ist ja so eine Szene, die sich eben in der DDR so entwickelt hat. Gab es wenig Pendant im Westen, weil das irgendwie so eine, auch so ein bisschen wie die Punks, eine kleine Anti-Szene gab. Und auch sehr familiär irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, da kennt sich auch jeder noch so ein bisschen. Und wie war das?
Naja, es ist in der Tat so eine Anti-Szene in der DDR gewesen. Das ist so gewesen und da gibt es ja nun noch einige Bücher dazu. Bye Bye Lippen City ist ein ziemlich gutes, finde ich. Das hat eigentlich am Rande nur mit Blues zu tun. Das hatte viel mit Aussteigen zu tun. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so extrem Teil dieser Szene. Mhm. Also ich bin auch am Wochenende ab und zu mal zu irgendwelchen Konzerten gegangen, aber es ist ja regelrecht organisiert worden, dass man jedes Wochenende wusste man, da ist was, dort ist was, dort ist was. Und Musik, die hat eine Rolle gespielt, aber man hat sich ausgelebt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Habt euch ein bisschen frei gefühlt vielleicht auch.
Ja. Ja, aber es gab damals eben auch schon Konzerte, speziell in Berlin, also seit 76. Mhm. Also bei denen amerikanische Musiker, die in West-Berlin waren, mit einem Tagesvisum rübergekommen sind und in einem Kino oder sonst wo gespielt haben. Und da war ich also oft dabei. Das ist auch wieder so eine Geschichte gewesen. Das ist ja nicht offiziell propagiert worden. Das hat man halt erfahren und ich bin dann oftmals nach der Arbeit in den Zug gestiegen und am anderen Früh um 4 war ich wieder da.
Nicht schlecht. Machen heute junge Leute aber auch noch, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Ähnlich, ja.
Das ist ja okay. das Problem war immer, in Leipzig umzusteigen, um überhaupt anzukommen dort in Berlin.
Ah, ja.
Das war extrem. Und schön war es auf der Rückfahrt in Naumburg. Es war die einzige Metropole in der DDR, die offen hatte. Da konnte man Kaffee trinken und sowas.
Genau, aber glaubst du jetzt nochmal, um auf diese Plus-Szene zurückzukommen, dass es dann so nach der Wende, hast du gesagt, ist das dann ein bisschen abgeflacht? Ihr habt erst das Festival aufgebaut, dann ist es wieder abgeflacht in Dresden. Und weil die Leute vielleicht so ein bisschen mit sich beschäftigt waren, Häusle bauen, Mercedes kaufen und sowas. Und jetzt plötzlich sich wieder so ein bisschen besinnen drauf, auf die guten alten Zeiten und jetzt hier doch wieder Lust haben auf Blues-Café?
Naja, für die Generation, die zu, sagen wir mal, 70% hier ist, ist das so. Mhm. Ich finde es noch mal ganz interessant, dass eben auch manchmal Jüngere wieder auftauchen und sich die Musik anhören, weil aus meiner Sicht hat die eine unglaubliche Substanz und Das hat nichts mit, für mich hat es nichts mit Nostalgie zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Ist einfach, einfach.
Ich finde Blues zeitlos.
Interessante und lebendige Musik und wenn man weiß, dass Johann Sebastian Bach auch 200 Jahre vergessen war.
War er da?
Die großen Zeiten des Blues kommen dann noch.
Justus, kannst du was mit Blues anfangen? So?
Tatsächlich auch nicht so. Super viel, sag ich mal. Also es ist eher bei mir dann so diese Parallelen zum Hip-Hop und Sampling. Mhm. Aber ich muss immer an den Film Blues Brothers denken. Das ist halt einfach so meine Connection, sag ich mal, zum Blues. Also es ist natürlich auch jetzt nicht hier das Paradebeispiel, sag ich mal, wahrscheinlich. Naja, und sonst, also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt James Brown auch so ein bisschen damit reinzählen würde. Das ist wahrscheinlich eher so wieder die Richtung Funk und sowas. Da geht es bei mir dann eher in so eine Richtung.
Mhm. Aber es ist ja alles miteinander verwurzelt.
Aber deshalb auch so dieses Chicago-Ding und so, das ist ja auch, wird ja auch in diesem Film so dargestellt, so ein bisschen. Aber es ist auch einfach ein witziger Film, also keine Ahnung. Es ist einfach ein sehr lustiger Film.
Na, ich frage mich ja schon, warum auch Blues so unterestimiert ist bei jungen Menschen.
Ja. Naja, ich erinnere mich dran, wie ich dazugekommen bin.
Ihr wart ja alle jung damals, ne?
Wir waren alle mal jung. Ne? Nee, es war damals einfach so, du konntest da Radio hören und da sind ja noch in... Ich hab sehr viel RIAS gehört und NDR 2. Und da sind ja noch Radiosendungen gewesen, die sind ja unglaublich gewesen. Da waren ja noch Redakteure dabei, so richtig, ne? Die haben ein Konzept gehabt und das war auch sehr, sehr weit gefächert, was man da hören konnte. Und das war so interessant. Und da ist immer mal so ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, was war das jetzt? Und da musste mal ein bisschen recherchieren und also Dinge, die einen wirklich berührt haben dann. Und
cool.
Also in den Sendungen hat man die Staple Singers, ein großartiger Gospel Soul Chor aus den USA gehört oder die Stones oder Udo Jürgens oder Reinhard May und dann irgendwie John Mayall und
Und dann noch so mit der Kassette mitgeschnitten dann und dann
mit der Kassette,
gegenseitig.
Weißt du, wie viel Tonbänder ich noch habe?
Tonband.
Richtige Tonbänder.
Okay.
Ja, das ist wirklich Also das ist.
Ja, das ist auch schön.
Es gab eine Sendung auf RIAS, die kam immer von Donnerstag bis Freitag, Blues in the Night. Dafür habe ich mir eine Zeitschaltuhr zugelegt.
Oh.
Und bin dann am anderen Tag auf Arbeit und als ich zurückkam, habe ich gedacht, was hast du denn jetzt wieder aufgenommen? Ne?
Das klingt aber spannend eigentlich. Also ich manchmal denke ich auch so, also ich bin auch, was so Musik angeht, so ein bisschen wiederum Nostalgiker. Aber halt nicht, weil ich es erlebt habe, sondern halt eher so, weil ich da wieder so hingreife, so Richtung Kassette und Platten und sowas. Und deshalb finde ich das immer super interessant, wenn man dann so mit Leuten spricht, die das halt auch quasi wirklich, weil es halt das war, das Medium in der Zeit. Mhm. Das finde ich immer sehr interessant, weil ich es halt super krass finde, was es damals halt für... Es hat einfach einen viel höheren Stellenwert gehabt, glaube ich, Musik. Also du hattest das halt haptisch. Es war halt so, wenn du halt eine Platte hattest oder eine Kassette, dann war das halt so...
Ja. Also ich habe zu der Zeit, es war erst ein anderer Job, aber dann lange bei Zeiss gearbeitet, Kultur- und Sozialwesen war das. Und zu der Zeit habe ich sehr viele Briefpartner in aller Welt gehabt. Es waren etwa um die 40. Das musste ich mal melden, weil das war irgendwie staatsgefährdend oder sowas.
Das klingt auch krass, ja.
Naja, und jedenfalls haben wir da alles Mögliche getauscht und ich wollte halt Platten. Bezahlen konnte ich ja nichts, ne? Also hat man hier Platten gesucht. Es gab ein paar Blues-Platten, die auch für Amerikaner interessant waren. Die haben zum Glück auch Platten von Dean Reed gemocht. Die fand ich fürchterlich. Aber egal, manche haben Klassik gemocht oder so. Eine verrückte Geschichte war auch, ich habe sehr viele Freunde in Tschechien.
Schön.
Auch bis heute noch.
Schön.
Und
die haben immer geduckelt, ne?
Naja, und die haben so einen speziellen Tabak immer gewollt, den es nur in der DDR gab. Ja. Ich bin nicht Raucher, ne? Also mich hat das überhaupt nicht interessiert. Aber den Tabak habe ich denen besorgt und die hatten natürlich auch wieder Platten, die, das war dann wieder der Tausch und die Platten sind wieder in die Staaten gegangen.
Auch
und
spannend.
Wenn man dann, ich habe dann lange Zeit noch in Jena Fußball gespielt, bei so einer Freizeitmannschaft. Und wenn man dann abends etwas beschwingt nach Hause kam und so ein Plattenpaket war da, das war schon war gut.
Das Heiligtum dann wahrscheinlich.
Schön, ja. Das klingt wirklich spannend, ja.
Ich finde die Thematik auch voll spannend, wie sich das jetzt auch heutzutage gewandelt hat. Ich würde aber vorher noch mal eine Musik machen. Wir sind zurück hier live von der Distelschenke mit unserer Sendung Come Together. Der Justus sitzt hier und der Volker und wir wollten ein bisschen so über die Veränderungen im Musikbusiness sprechen, aber haben gerade gedacht, interessant wäre auch über Frauen in der Musik zu sprechen. So gerade nicht nur, dass es relativ, also viel weniger Musikerinnen gibt, glaube ich, die auf der Bühne stehen, aber auch gerade in den Berufen, die ihr ausübt, gibt es auch nicht so viele, ne?
Ja. Also ich finde das Thema eigentlich immer sehr gut und wichtig, auch aktuell. Also im Casa gab es noch vor Corona eine ziemlich coole Veranstaltung, fand ich. Die hieß Jenseits von Nelken und Pralinen, wo international quasi Female Rap und auch Cumbia und sowas geholt wurde. Es waren, glaube ich, 5 Acts, auch zwei Beatboxerinnen, auch aus England. Und das war halt zum Beispiel so ein Ding, was ich halt sehr, sehr cool fand, weil man halt einfach so ein bisschen so diesen, man einfach so diesen Fokus von so männlichen Acts halt einfach ein bisschen ablenkt. Und das finde ich halt einfach ziemlich gut. Und ich finde es auch bei Festivals, also mittlerweile, dass sie sich da jetzt auch mehr so anstrengen, finde ich auch gut. Manche machen es nicht halt. Das ist halt immer so abhängig von Leuten, die da halt dahinter stehen. Aber auch so krass, auch immer so die, also wenn man so Label- und Führungspositionen sieht, dann ist es halt auch einfach schon sehr überwiegend auch einfach männlich dominiert. Und das merkt man halt an vielen Stellen auch. Also wenn man dann so ganz Major, so Universal oder sowas hinguckt, dann...
Hast du so eine Antwort da drauf, warum das wirklich so ist? Eine
Antwort?
Ja.
Na, das Patriarchat.
Die Männer sind halt doch eher
das
so...
Das ist halt einfach das scheiß
Patriarchat.
Das ist halt... ich bin da total... Ja.
Ich bin bei dir, glaube ich. Ich habe das Gefühl, genau, weil... Ich plaudere ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen, dass Frauen einfach irgendwann aufgeben, diese Rangelagen, die da manchmal herrschen zwischen Männern, dass die dann irgendwann sagen, ey, macht das mal unter euch aus, ich suche mir einen anderen Job. Tschüss. Weiß ich nicht. Also weil die einfach keinen... Es gibt Frauen, die da mitmischen können. Kenne ich auch ein paar. Aber wie siehst du das, Volker?
Naja, hat ja die Antwort schon gegeben. Das ist schon das Patriarchat. Ja. Und ich meine, es gab eine berühmte Blues-Sängerin, Coco Taylor, die hat ihre ersten Aufnahmen, soweit ich mich jetzt erinnern kann, mit über 40 eingespielt. Und da hat sich dann gefragt, warum? Na, ich muss das mal meine Kinder aufziehen. Ne? Ja, ist halt so. Ne? Und es gibt auch sehr, sehr wenige. Also es gab eine in der Blues-Geschichte eine Sängerin und Gitarristin, die seit Ende der 20er Jahre aktiv war. Das war Memphis Minnie, aber das war so eine von denen, die das durchgezogen hat. Die hatte eben auch, die war ab und zu verheiratet oder ja, wie auch immer. Die ist dann ganz zum Schluss ist sie im Altersheim gelandet und ist auch dort gestorben in 50er Jahren oder nee, viel später noch. Aber Fakt ist natürlich, diese Familienbindung, die Männer, die sind eben raus. Und dazu kommt natürlich eins, was bei Afroamerikanern eine große Rolle gespielt hat. Das ist, dass Frauen oftmals noch Jobs hatten. Manchmal nicht so sehr gut bezahlt, aber die hatten ihre Jobs und die Männer, die hatten keine. Und okay. Insofern hat sich da so ein, blieb denen manchmal auch nichts anderes übrig, als Musik zu machen.
Okay. Also so in der Zeit quasi da in den so 20er, 30ern und dann so, ja, okay, verstehe. Ja.
Ich habe da eine kleine Filmempfehlung. Da gibt es auf Netflix einen schönen Film, der heißt Ma Rainey's Black Bottom.
Ja.
Und da geht es um so eine schwarze Blues-Sängerin. Ich glaube, der Song heißt so, den sie da aufnimmt. Und sie ist wirklich auch so eine kräftige, schwarze Moody, die in der Mitte ihres Lebens steht. Und die pfeift die Männer zusammen in dem Film. Es ist herrlich. Und in der Mitte gibt es aber so einen Moment, wo sie mal wirklich die Fassade fallen lässt, die sie braucht, um dort zu bestehen zwischen all den Männern. Und wo sie mal wirklich, wo du hinter die Fassade gucken kannst und sie emotional wirst. Das fand ich sehr spannend, einen Film.
Also ich kenn so gut wie jede Aufnahme von ihr.
Ja.
Den Film habe ich noch nicht gesehen, aber den werde ich mir auf alle Fälle angucken.
Ich finde immer, also so ein Beispiel aus dem Hip-Hop finde ich immer ganz interessant, ist wiederum die Chefin von Sugar Hill Records. Das ist ja auch so, zählt ja somit als eins der ersten offiziellen Rap-Singles. Ist ja dieser Rapper's Delight.
Mhm.
Und sie war halt so eine knallharte Businessfrau einfach zu der Zeit. Also sie war halt im Gegensatz zu halt allen möglichen anderen Businessmännern halt einfach auch super krass, hat da übelst Kontra gegeben. Und das finde ich immer ein sehr interessantes Beispiel, wenn man so, also es gibt halt oft das Argument, ja, der 80er und 90er Hip-Hop ist halt einfach, das ist halt einfach sexistisch und deshalb wird das so entschuldigt. Aber also ich finde, man kann das nicht damit so entschuldigen, sondern es ist halt einfach, es gab auch Frauen, es gab auch Salt-N-Pepa und es gab auch ganz viele andere, die halt einfach nie so, oder Missy Elliott, keine Ahnung, also es gibt halt genug, sag ich mal, Female Acts schon damals, und deshalb finde ich dieses Argument immer so ein bisschen dünn, dass man das so an der Zeit festmacht.
Ich finde, dass das im deutschen Rap gerade abgeht, viel sexistischer als früher.
Das ist eh, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Also das ist total, dass es gerade abgeht, ist echt schlimm. Aber ja, jedenfalls finde ich das immer ein sehr krasses Beispiel, weil sie halt einfach damals extrem roughe Labelarbeit gemacht hat, als Frau in diesem Hip-Hop-Sexismus-Business, und das finde ich immer super interessant. Ja, genau.
Ja, wollen wir nochmal kurz drauf zurückkommen, wie die Musikbranche sich so verändert hat. Du hast jetzt vielleicht nicht so den ganz großen Blick nach hinten, aber Volker schon, weil ich habe, kann ich euch jetzt mal aus dem Nähkästchen nochmal was erzählen, dem Volker muss ich immer CDs hier einlegen in den Laptop, und die Songs vom Justus spielen wir einfach über Spotify ab. Da kann man schon absehen, was der Unterschied ist. Aber was ihr nicht mitbekommen habt, als ihr vorhin hier am Tisch saßt, haben wir ein Plattenbattle gemacht, ne? Wer die meisten Platten zu Hause hat. Ich meine, Volker, du hast echt viele Jahre Vorsprung. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir haben ja wirklich alle auch tatsächlich Platten zu Hause. Das ist schon wichtig, oder? Nach wie vor?
Auf jeden Fall.
Das ist eine ganz interessante Geschichte, dass das wiederkommt.
Immer noch da ist. Hat nie aufgehört, finde ich.
Ja, ja. Also meine Tochter ist jetzt wird 34. Die hat früher immer gesagt, Papa, du immer mit deinem Zeug. Und irgendwann später hat sie gesagt, ey, das ist aber cool, ne?
Auf jeden Fall. Also ja, bei mir kam das auch so durch meinen Vater und durch meine Brüder so. Die haben mir dann so die ersten paar Platten geschenkt und auch schon Plattenspieler zu Hause gehabt zum Glück. Und irgendwann ging das halt los, so mit Sammeln richtig und so. Und irgendwann wird das ja auch echt einfach zu einer, zu einer Sucht auch ein bisschen. Es ist halt, und ist was, also zur Entwicklung. Was ich halt krass finde, wenn ich mich da so mit auch älteren Leuten jetzt gerade, die auch schon eine Weile sammeln, halt unterhalte, die sagen halt, ey, es war eine Zeit lang so billig alles und es war super unangesagt und keiner wollte es und zwar aber da. Und jetzt ist es halt so enorm teuer geworden. Also bezahlst halt für eine Doppel-LP 25 bis 30 Euro, wenn nicht sogar 40. Dann gibt es irgendwelche Special Editions, für die du dann noch mehr bezahlst und die dann irgendwie mit bunten Vinyl sind, und das braucht halt keiner. Und das ist halt super krass, weil es halt einfach dieser krasse Modetrend jetzt ist, zu dem ich natürlich auch gehöre. Das muss ich ja auch irgendwo, muss man sich das ja auch eingestehen, dass man irgendwo ja auch trotzdem Teil davon ist und das ja auch mit supportet. Aber ja, das ist halt sehr interessant, finde ich, dass es halt gerade wieder so in diesen Trend gerutscht ist.
Aber vielleicht liegt das schon daran, ne? Dass die CD jetzt verschwindet und dann man aber trotzdem, wie du es vorhin gesagt hast, was Haptisches doch haben will.
Genau.
Und die Platte dann.
Und die
dann
Cover, also das ist ja immer so mein.
Genau,
ja.
Eine super Alternative sind, weil die Qualität doch nach wie vor einfach großartig ist bei
Auf jeden Fall.
Ja, und es ist natürlich auch so, die Technik gibt es noch nicht her, eine LP 1:1 zu kopieren. Nee. Na, das geht so nicht. Wir haben das auf Tonbänder gespielt und sonst was. Eine CD, die kann ich von den anderen Dingen mal ganz abgesehen. Ne?
Genau, und ich wette mit euch, ihr kennt noch die erste Platte, die ihr hattet, oder? Vielleicht?
Ja.
Welche war das?
Die ersten beiden. Ich glaube, die erste war eine Ray Charles. Die gab es natürlich.
Schön. Ja, cool.
Bei mir, also ich muss ein bisschen überlegen. Ich glaube, es könnte gewesen sein, von meinen Brüdern zu Weihnachten eine Pixies Best-of-Compilation.
Auch nicht schlecht.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich halt immer einen Plattenschrank bei meinem Papa gegriffen und bei meiner Mama.
Genau. So, genau. Ich will euch hier nicht vom Gespräch abwürgen, aber ich habe hier noch eine Musik aufliegen. Und bevor wir die anhören, Volker, habe ich noch eine allerletzte Frage an euch. Kassa und Distelschenke, Bluescafé, was passiert jetzt so demnächst? Könnt ihr noch mal jetzt loslassen?
Ja, Distelschenke so lange, also Bluescafé meinst du?
Ja, Bluescafé meinst du? Bluescafé in der Distelschenke.
Ja.
Hatten wir vorhin schon eigentlich.
Wir werden jeweils Ende des Monats unsere beiden Veranstaltungen machen, also Sonntag, Montag jeweils. Mhm. Das haben wir geplant bis zum 19. September.
Also jeden Monat immer das letzte Wochenende?
Eigentlich Sonntag. Der letzte Sonntag. Da wir nicht genügend Leute reinlassen dürfen, machen wir den Montag halt noch dazu. Okay. Am 19. September eigentlich das letzte Mal, vielleicht auch nochmal am 10. Oktober war das, wenn es das Wetter noch mitmacht. Mhm. Dann habe ich eigentlich bis Ende des Jahres geplant.
Indoor, wenn es wieder geht.
Ja.
Na, hoffen wir es doch.
Aber man weiß es halt nicht.
Am Kassa ist ja dasselbe Problem.
Ja, am Kassa haben wir jetzt angefangen mit Outdoor-Veranstaltungen. Letzten vorletzten Samstag war die erste seit 2 Jahren oder einem Jahr. Mal wieder. Das war auch schön. Und dann ist jetzt immer pro Monat eine Outdoor-Veranstaltung am Samstag geplant. Immer einen Samstag im Monat. Und sonst gibt es aber nach wie vor also Workshops, DJ-Workshops, Analog-Workshop. Also kann man auch offen hingehen. So ist alles, ja, gibt nur keinen offenen Kaffeebetrieb oder so. Genau.
Genau.
Ich muss doch noch was sagen zur Distelschenke. Hier finden eben ein paar mehr Dinge noch statt als nur das Blues-Café. Ja. Dirk hat ein ganz interessantes Programm und die Jazzmeile veranstaltet hier zum Teil. Er hat seine eigenen Veranstaltungen auch auf einer Bühne, was für jener Musiker ein Segen ist. Also ja, also hier passiert schon sehr viel. Jetzt sage ich mal ganz ironisch, abseits der offiziellen Kulturbürokratie Jenas.
Naja, braucht man nicht jetzt noch das Thema auftun. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Wenn wir den Song noch anspielen, den du mitgebracht hast?
Ja, der ist von Toby Walker. Das ist ein Musiker aus New Jersey, der schon einige Male bei uns gespielt hat. Der heißt Lulu's Back in Town.
Lulu ist Back in Town, das ist relativ weit hinten.
Und ist eigentlich für Klavier geschrieben. Fats Waller ist eigentlich der Pianist. Und er macht das mit seiner Akustikgitarre traumhaft schön, wie ich finde.
Dann bedanke ich mich, dass ihr da gewesen seid.
Danke für die Einladung.
War sehr anregend.
War sehr schön, ja.
Und da draußen, geht doch mal wieder ins Konzert. Und jetzt nochmal Toby Walker für euch. Tschüss.
Tschüss.